habe bin aufgewachsen in eine sehr konservative Pfingstgemeinde nach meiner Bekehrung und all die Pastoren und Prediger und all die Geschwister, die haben ein sehr hingegebenes Leben geführt und man könnte es beschreiben, also sie haben sich selbst als lebendige Opfer gegeben aber das war auch manchmal in einer falschen Betonung, ja. Und ich bin ein bisschen weggekommen von diesem Gedanke aber jetzt neulich war ich in Polen und bei einem Pastor da und er hat gesagt, ja, wir müssen unsere Geschwister erinnern, dass wir als Christen Opfer bringen. Natürlich ist Jesus der Opfer, die wir nicht bringen können. Der hat sich selbst, der war der größte Opfer aller Zeit. Der war der perfekte, sündlose Opfer. Und Gott hat kein Gefallen an Opfer von Tieren und so weiter. Kein anderer Mensch könnte sein Blut geben, nur Jesus. Sonst hätte es nicht gereicht. Ja? Aber ich meine nicht diese Art von Opfer. Ja? Nur Jesus könnte der Opfer für unsere Sünde geben. Ja? Das meine ich nicht. Ich meine ein Leben, ein hingegebenes Leben, wo wir wirklich sehr bewusst über eine gewisse Bequemlichkeit an unsere Dienstbereitschaft, an unsere Bereitschaft zu geben, der zweite Meile zu gehen und was darin für ein Segen auch versteckt ist. Und zu Anfang Vers möchte ich Matthäus 16, 25 aufschlagen. Sorry, dass ich altmodisch hier bin mit der Bibel. Oder was heißt sorry? Das liebe ich, eine Bibel in der Hand zu haben. Matthäus 16, 25. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und danke, Herr, dass du mir hilfst und dass du unsere Ohren, Herzen, meine Zunge salbst, Herr, dass das, was ankommt, ankommen soll, ankommt. In Jesu Name. Amen. Es gibt drei Dinge, die wir uns mit unserem Leben machen können. Drei Dinge, die wir mit unserem Leben machen können. Wir können es durch Sünde ruinieren. Das ist die eine Möglichkeit. Durch Sünde ruinieren. Oder wir können es vergeuden durch selbstzentriertes Leben oder egoistisches Leben. Oder die dritte Möglichkeit, was wir mit unserem Leben machen können, wir können es hingeben für Gott. Die drei Möglichkeiten gibt es. Und es gab ein paar schöne Zitate hier. Ich hoffe, dass ich in Deutsch gerecht mag. Die eine war von T.C. Studd. Man hat nur ein Leben. Es wird bald vorbei sein. Und nur das, was wir für Christus tun, hat Ewigkeitswert. Das Maß eines Lebens ist nicht seine Länge, sondern was wir beitragen. Peter Marshall. Also viele wollen ein langes Leben führen, ich auch. Aber die Länge ist nicht entscheidend, sondern was haben wir zum Reich Gottes, was haben wir hinterlassen? Kein Narr ist es, der wo das weggibt, was er eh nicht behalten kann. Jim Elliot. Opfer bedeutet Zeit, unser Talent und unser Schatz. Und mir ist eins aufgefallen im Neuen Testament. Ich hab neu entschieden, die eine oder andere Bibelstelle zu lesen. Und mir ist aufgefallen, das Hauptziel von Jesus und seinen Jüngern war nicht ein höherer Lebensstandard. Sorry, dass ich die Gemeinde an das erinnern muss heute, aber vielleicht tut es gut, daran mal zu erinnern. Das ist nicht das Ziel. Ja, mein Auto, mein Boot, mein Haus. Und jetzt will ich Audi A6, aber ich will eigentlich der Akt. Ja, oder, das sind alles schöne Dinge, dürfen wir haben, sollen wir haben. Aber das ist nicht unser Lebensinhalt, das ist nicht unser davon strecken wir uns nicht aus, oder? Wir tragen uns als erstes nach dem Reich Gottes. Und diesen Dingen werden uns, die Bibel sagt, wir werden die eine oder andere schöne Sache trotzdem bekommen. Ne? Und das ist das Schöne, ja? Man gibt nicht für Gott und geht leer aus. So kenne ich Gott nicht. Das Gegenteil. Aber manche über Zeit, das kommt schleichend rein mit Wohlstand und so, was ich glaube an Wohlstand. Aber für was ist Wohlstand? Wohlstand ist nicht, dass ich mehr Spielsachen habe. Wohlstand ist wirklich, dass ich mehr ins Reich Gottes eingeben kann. Dass ich mehr Zeit, mehr zur Verfügung habe für Gott und sein Reich. Ja? Und das hat Jesus vorgelebt, seine Jünger haben es vorgelebt. Und hier sind wir bei einem sehr interessanten Gedanke. Ihr kennt diese Frage, jeder Pastor kennt diese Frage. Pastor, ist der Zehnte neutestamentlich? Ja, wer kennt diese Überlegung? Ja? Ich habe in meinem Dienst lang über das gelehrt und überlegt und so weiter. Und ich glaube, ich habe endlich verstanden. Ja? Wir wissen, dass es im Alten Testament vorkommt. Und im Neuen hört man nicht so viel davon, obwohl es auch vorkommt. Ja? Aber pass auf. Ich glaube, alles, was Jesus getan hat, alles, was im Neuen ist, ist der Standard eigentlich angehoben. Ja? Zum Beispiel im Alten Testament, du sollst nicht töten. Ja? Im Neuen Testament, wer mit seinem Bruder zornig ist, ohne Grund, steht in Gefahr vor Gericht. Ja? Im Alten Testament, du sollst nicht die Ehe brechen. Im Neuen Testament, der, wo eine Frau anschaut mit Lust in sein Herz, hat bereits Ehebruch begangen. Also der Standard ist angehoben. Ne? Im Neuen Testament, und im Alten Testament gab es Richtlinien für Anbetung, ja, Schabbatheiligen, andere heilige Feiertage und so sollte man einhalten und feiern, ja. Aber im Neuen Testament, die waren täglich im Tempel und von Haus zu Haus. Nicht nur einmal die Woche oder Schabbat oder zu besonderen Feiertagen. Und ich sehe das in diesem Denken, sehe ich das auch mit dem Zehnten. Im Alten Testament Zehnte, wobei, wenn man es genau nimmt, das waren drei verschiedene Zehnten. Die haben viel mehr wie 10% gegeben. Es waren über 20 im Alten Testament. Aber im Neuen, es hieß, die haben Häuser verkauft. Die haben sie die Apostel Füße gelegt. Ja. Niemand hat gesagt, das ist meins. Ja, die waren so großzügig. Ja, Paulus, als er unterwegs war, die Geschwister haben ihm angefleht, denn ihr Geld, nimm das an, Paulus, nimm das. Ja, also es war kein Muss mehr, es war ein total Überzeugung, wir wollen Geber sein, wir wollen dienen, wir wollen. Und niemand musste sagen, okay, hast du hier genau 10% oder ja, von Brutto oder Netto. Ja, immer sagt, ja, Pastor, was soll ich zehnte von Brutto oder Netto? Ich sage, ja, willst du Brutto sägen oder Netto sägen? Ja, kannst du dir aussuchen. Und deswegen denke ich, deswegen ist nicht so, ein Zehntelehre ist so klar im Neuen. Ich glaube, Zehnte war der Einstieg oder so. Ja? Das war nicht der Nonplusultra, wie bei vielen Christen heute. Ja? Und ich habe zumindest für mein Leben das Ziel gesetzt. Ich habe angefangen, Zehnte zu bezahlen vor 40 Jahren oder mehr, länger. Seit ich 18 bin ich Christ und habe gleich mit angefangen und habe gleich gesehen, wie Gott mich segnet und was für ein Segen es ist. Weißt du, die Erstlingsgaben, das Zehnte oder wie man es nennen will, zuerst Gott bringen, hat mein... Ich habe nie aufgehört, auch in der Zeit, wo meine Frau und ich in der Bibelschule waren und haben so gut wie nichts verdient. Aber wenn wir was bekommen haben, haben wir immer Zehnte abgegeben. Und das war mein ganzes Leben ein Lebensstil. Aber ich habe gesagt, ich will da nicht bleiben. Ja? Ich will wie ein, es gab Leute, die haben es tatsächlich erreicht, 90% wegzugeben und an der 10% zu leben. Es gibt Leute, die das wirklich geschafft haben. Es gibt Pastoren, wo Gott so gesegnet haben, die haben gesagt, ich will kein Gehalt von der Gemeinde mehr. Gott segnet mich so dermaßen. Ja? Oder Pastoren, die Bücher geschrieben haben und nehmen nichts von diesen Einnahmen, weil es einfach Gott segnet überall und ja, die wollen einfach mehr in Gottes Reich bringen. Aber Jesus hat es vorgelebt, die Jünger haben es praktiziert. Was macht Opfer? Es tut was mit unser Herz, ja, wenn wir geben. Matthäus 6, 21, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ja. Wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Ich hab einen Freund, der hat über 1 Million in der Börse, ja, und in verschiedene Aktien und so weiter. Und leider, er konnte in kein Gottesdienst, in keine Konferenz, er konnte nirgends hingehen ohne sein Handy und war ständig abgelenkt. Was macht seine Aktien die ganze Zeit? Ja, furchtbar war das. Ja, das war, ich kenne sein Herz nicht, aber es war merkwürdig, ja. Und warum? Da war sein Schatz. Klar, der konnte nicht, ja, der war immer mit beschäftigt. Und Opfer, wenn, es muss ein bisschen pieksen, muss ein bisschen wehtun. Ich glaube, wir neigen immer, das zu geben, was wir so locker geben können, was nicht weh tut, was unser Lebensstil nicht beeinträchtigt oder unser Komfort. König David, der hat gesündigt. Ja? Wir kennen die Geschichte in 2. Samuel 24, der hat Volkszählung gemacht. Kennt ihr die Geschichte? Und da kam Gericht. Und dann hat David Instruktionen bekommen, um diese Gericht abzuwenden. Was hat Gott gesagt? Bau einen Altar und mach eine Opfer für Israel. Okay, David war gehorsam. Und wir wissen, es ist besser, gehorsam zu sein als Opfer. Ja, das sagt die Schrift, ja. Gehorsam ist das A und O. Aber als David gehorsam sein wollte, hat er rumgeschaut, wo kann er ein Altar, die Material für ein Altar bekommen, ein Ort und die Tiere. Und er ist eingekommen und hat gesagt, ich habe alles. Ich habe einen Ort, ich habe Material, Holz und ich habe die Tiere. Und ich schenke sie dir, ja. Aber was hat David gesagt in 2. Samuel? Und ich glaube, der ist für uns ein großes Vorbild. 2. Samuel 24, 24. Aber der König sprach zu Arvana, nicht so, sondern ich will es dir abkaufen, gemäß seinen Wert, denn ich will dem Herrn, meinem Gott, kein Brandopfer darbringen, das mich nichts kostet. So kaufte David die Tenne und die Rinder für 50 Shekel Silber. Er hat gesagt, ich will es nicht geschenkt haben. Es soll mir was kosten. Interessant. Drittens, Opfer ist, wenn wir unser Schatz vor uns schicken oder nach Himmel abschicken. Vor wir ankommen, wir schicken da Schätze. Matthäus 26. Macht nichts aus, wenn wir Bibel lesen heute, oder? Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Ich bin so froh, dass es keine Inflation im Himmel gibt. Es gibt kein Rost, nichts, da fault nichts weg. Ja? Mein Harley wird vielleicht eines Tages wegfaulen, hoffentlich nachdem ich es verkauft habe oder so. Ja? Aber es sind vergängliche Sachen. Ja? Alles, was ich nach oben schicke, da ist es sicher vor mich aufbewahrt. Ja? Waren zwei Leute, kamen in den Himmel an. Und die waren beide sehr neugierig. Wo werden wir jetzt wohnen? Ja? Wo sind unsere Häuser? Und der, wo sie rumgeführt hat, hat gesagt, das ist dein Haus. Und das war ein, der hat in sein Leben sehr wenig gegeben, sehr wenig getan für den Herrn. Und er hat ein so ganz kleines Haus. Ja? Und der andere, der hat so eine riesen Villa da oben. Ja? Der war sehr großzügig in sein Leben. Und er sagt, was soll das? Ja, warum kriegt er so ein Riesenhaus und ich so ein klein? Ja, und er hat gesagt, ja, wir können nur schaffen mit dem Material, die man da oben schickt. Weiß nicht, ob es so ist, aber wir wissen, die Bibel redet schon von Belohnung. Ne? Wir tun nicht alles für das, was wir zurückbekommen in diesem Leben. Ja? Es gibt ein Leben danach, wo wir auch Gedanken machen sollen. Ja? Und das ist die Ewigkeit, Leute. Ja, hier ist eine kurze Zeit verglichen mit der Ewigkeit. So einfach sind so alte Wahrheiten, die kennen wir alle. Aber mal zur Erinnerung heute. Und Satan kann da nichts stehlen. Also, was wir geben, was wir tun für den Herrn, kann Satan nicht mehr stehlen. Manchmal ist es gut zu erinnern, an was mit Geld passieren kann. Es gibt Länder, wo Superinflation gehabt haben, ja? Wo sie nachher mit Schubkarren, mit Geld durch die Gegend gegangen sind, um ein Laib Brot zu kaufen. Das kann genau, niemand ist davon sicher in dieser Welt, dass sowas passieren könnte. Und gut ist, wenn wir schon in unsere himmlische Bank was angelegt hat, wo die Inflation überhaupt nicht, es ist nicht so, dass es weg ist. Ja? Wir haben ein Konto, wir legen es dort an. Wenn wir was abheben müssen, wir heben es ab, ohne dass die Inflation es verringert hat, den Wert verringert hat. So sehe ich das, ja. Es ist nicht weg, ja. Es ist erstmal für uns, für die Ewigkeit angelegt und es ist auch für hier, ja, angelegt. David hat gesagt, ich war jung und jetzt bin ich alt und er hat nicht gesehen, dass Gottes Kinder am Brot betteln. Es ist nicht so, wenn du großzügig bist, dass Gott lässt dich hier verhungern oder so. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Und Opfer ist, wenn du das weggibst, was du liebst, nicht das, was du nicht brauchst. Und dann denken wir hier an Abraham, ne? Abraham, Gott hat gesagt, bring deinen Sohn, opfer ihm auch. Der Sohn der Verheißung, der Isaac soll, Abraham soll Isaac, der Sohn, der so lange drauf gewartet hat und endlich bekommen, und der soll ihm opfern. Weißt du, was ich glaube? Abraham, wahrscheinlich, womit der Satan der Abraham versucht hat, steht nicht in der Bibel, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Gedanke kam, ja, nicht Isaac, ich opfere Ismael ab. Das wäre, dann hätte ich alle Probleme weg. Ja? Hätte die Probleme mit meiner Frau weg. Ja? Und ich habe immer noch mein verheißt. Ich kann mir gut vorstellen, ja? Gut, es steht nicht in der Bibel. Es steht auch nicht, dass es nicht so war, okay? Aber genau das ist, was Satan tut, oder? Gott sagt dir was. Und dann, wenn du nicht aufpasst, ja, du sagst, das ist doch ein bisschen viel. Könnte das und das reichen. Warum hat Gott keins Opfer nicht angenommen? Schon mal Gedanken drüber gemacht? Abel hat die Erstlinge seine Herde. Und dann heißt es, und Kain hat ein Opfer gebracht. Ja? Er dachte, ich bringe auch was. Was mir nicht so weh tut. So. Und Gott hat nicht nur Kains Opfer abgelehnt, er hat Kain abgelehnt. Schon eine harte Sache. Und das hat geführt zu schlimmeren Sachen. Der hat Mord begangen und die Dinge sind hier nicht zu spaßen eigentlich. Ja? Es ist leicht, irgendwas wegzugeben, Kleider, die wir nicht mehr anziehen. Es ist schwerer, jemand, wie neulich in der Gemeinde, gibt es eine Schwester von uns, und ein hübsches Mädel, ja, aber hat noch nicht gelernt, sich hübsch zu machen. Wisst ihr, was ich meine, ja? Mit ihr Kleider und so. Und ich habe ein paar von die Schwester in der Gemeinde, ich habe gesagt, geh mit ihr einkaufen und sie soll was aussuchen. Ja, schöne Kleid. Sie soll erkennen, dass Gott sie wunderschöne Frau gemacht hat und sie muss sich nicht in Lumpen verkleiden. Ja, und das haben die getan. Ja, sie hat so schwer anzunehmen. Aber so wichtig sowas, ja. Und das ist schwerer zu tun als hier, nimm das, ich kann es nicht mehr brauchen. Nee, neu was kaufen für jemand. Oder Kenneth Copeland, ja, der, wo Gott ihm das beigebracht hat, der hat ein Flugzeug gehabt und Gott hat gesagt, schenk den anderen Pastor dein Flugzeug. Und dann wollte er es tun und dann hat er gedacht, Mensch, neue Reifen, Kundendienst, alles neu, Ölwechsel, alles tipptopp gemacht und dann das verschenkt. Nicht so halb. Ja. es ist leicht zu geben, was wir in unserem Geldbeutel haben. Denn viele von uns tragen nicht, haben jetzt angewohnt, nicht so viel dabei zu haben. Ja. Wir zahlen mit Karte und kommen in den Gottesdienst und wir haben einen Zehner drin und das ist so leicht da. Schwieriger ist es, nach Hause zu gehen am PC und sagen mal 500 oder wie auch immer, ja. Es gibt Leute, die sagen, ich habe kein Geld. Was meinst du? Du hast kein Geld an dir. Ja, das ist ein Unterschied. Und ich glaube, dass manchmal, ja, einmal hat ein Bruder, es war mich sehr stark verletzt. Es war so eine Verratgeschichte. Ein anderen Pastor. Freund, mein bester Freund. Und es war ein Prozess, das ihm zu vergeben. Und ich habe gedacht, ich habe ihn vergeben. Ich war ziemlich sicher. Ja? Ich habe gesagt, Herr, du kennst mein Herz. Habe ich ihm wirklich vergeben? Und dann hat Gott gesagt, hier, gib ihm Summe X an Geld. So, okay. Und habe ich auch die Gedanke, ich war in der Schweiz, er auch. Ich habe gesagt, okay, Herr, aber diese Summe habe ich nicht. Ja? Und Gott sagt, ja, aber da ist ein Geldautomat da, 100 Meter. Ja? bin da hin zum Geldautomat, hab die Summe abgeholt, hab ihm überreicht, Gottes Segen, nichts gesagt, einfach, das ist für dich. Und dann habe ich gewusst, mein Herz war frei. Ja. Ich habe ihm nur Gutes gewünscht. Ich könnte ihm segnen. Und ich eile mich. Opfer ist nicht Verschwendung, es ist Anbetung. Denk an die Frau, wo der Alabasterbox, wie hieß das, so ein Gefäß mit Parfüm, teurer Parfüm. Wie viel war das wert? Es hat ein ganzer Jahreslohn, war dieser Parfüm wert. Und was hat sie gemacht? Die hat es aufgemacht und Jesus seine Füße damit gesalbt. Ja? Und die Junge, oh! Besonders Judas, ne? Was für eine Verschwendung, was für eine Verschwendung. Wir hätten das Geld hätten wir für die Arme geben können. In der nächsten Vers heißt es, die haben das deswegen nicht gesagt, weil sie die Arme gekümmert haben. Die haben nur das Geld gesehen. Ja? Und leider, man erkennt manche Haltungen. Ja, wenn Leute großzügig was tun oder so, oh, so viel Geld, was. Aber es geht nicht um, es geht nicht, alles im Reich Gottes geht nicht um Rechnungen zu bezahlen. Es geht um unser Herz. Ja? Und ich hab meine Gemeinde gefragt, was würden wir tun? Was würdet ihr tun, wenn ihr wüsste, die Life Unlimited Church hat 2 Milliarden auf der hohen Kante. Würdet ihr immer noch geben? Ja? Oder würdet ihr sagen, mein Geld brauchen die nicht? Ich gebe denen was vielleicht. Ja? Es ist eine gute Frage zu stellen. Denn es geht nicht um nur die Rechnungen zu bezahlen. Wer braucht, ich muss geben. Es ist für mich. Für mein Herz, damit ich nicht klammer an das Mammon, dass ich frei bleibe, ja, und dass ich immer erinnert, Gott ist meine Quelle. Halleluja. Und es ist Anbetung, es ist Anbetung. Und das letzte Punkt, Opfer setzt Versorgung und Verheißung frei. Was geschah mit Abraham? Was geschah mit Isaac? Ich muss das lesen, weil das ist, was Abraham da gesagt hat. Kein Wunder, dass der unser Vorbild und Glaubensvater ist, sozusagen. 5. Mose 22, 5. Total Quatsch. 1. Mose 22, 5. Genau, als er unterwegs war, Isaac ihm aufzuopfern. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Es gibt so alte Filme, wo Abraham kämpft mit Gott, mit dem Messer, ja, und das ist nicht wahr. Abraham hat bereits Isaac gesehen in einer Vision. Er hat bereits gesehen, dass er ihn zwar umbringt, aber dass er wieder aufsteht. Das war ein Vorschatten von Jesus. Ja, der stirbt und wieder aufsteht. Und Abraham hat Glaube, dass wenn er das tut, dass er Isaac wieder aufsteht. Und deswegen könnte er das sagen, wir werden zurückkehren. Der Sohn, ich und mein Sohn, wir werden wieder zu euch kommen. Also es ist nicht weg, wenn du was aufopferst. Wenn du es hinlegst, es kommt dir zurück. Isaac kam zurück. Aber das ist nicht, warum wir es tun. Eine kleine Geschichte. Ein Mann in unserer Gemeinde kam zu mir und hat gesagt, Randy, ich habe eine Summe Geld für die Gemeinde. Und dann hat er mir erklärt, er hat ein Nebengeschäft, der hat Frau und 4 Kinder und ein Nebengeschäft. Und mit dem Geld von diesem Nebengeschäft hat er beiseite getan, weil die wollten ein Haus bauen, ein Haus kaufen oder bauen. Und die haben kein anderes Geld. Und er hat dieses Nebengeschäft begonnen und er hat zu der Zeit 10.000 Euro gespart. Wer weiß, du kannst kein Haus in Deutschland für 10.000, das wisst ihr schon. Ne? Also, du kannst nicht mal möblieren, du kannst nicht. Ja, und Gott hat zu ihm gesprochen und hat gesagt, spende die 10.000 Euro. Er hat es in eine Kuvert getan, hat es mir überreicht. Ein paar Tage später kommt sein Bruder von München und hat ihm ein Kuvert überreicht. Da waren 40.000 Euro drin. Ein paar Tage später. Klar kannst du immer noch kein Haus kaufen. Aber das hat ihm geholfen, um die Finanzierung zu bekommen. Und er hat ein wunderschönes Grundstück an ein wunderschönes Holzhaus gebaut in dem nächsten Dorf, von wo wir wohnen. Und er glaubt ganz fest, wenn er die 10.000 nicht gespendet hat, hätte auch das andere wäre nicht im Gang gekommen. Und das ist so oft der Fall. Gott gibt uns übernatürliche Glaube. Lukas 6, 38. Und ich schließe damit. Ich kann es in Englisch zitieren, aber ich traue mich nicht in Deutsch. Könnt ihr mich verstehen heute oder war das? Okay. Gebt, so wird euch gegeben werden, ein gutes, vollgedrücktes, ein gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß schütten. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird euch wieder zugemessen werden. Opfer hilft uns, auch Gottes Stimme zu hören. Und eine Sache, wenn wir geben, wenn du verheiratet bist, mach das zusammen mit deiner Frau. Weil Gott wird bestätigen. Ja? Und wenn Gott spricht, oft wird es Dingen, wo Charakter von einem Opfer haben. Ist so. Und tu eins nicht. Überleg nicht lange und ersetze diese Gedanke mit, was du denkst, wäre vernünftig. Ja? Mit deiner rationalen Logik. Ja. 10.000 nicht, aber ich könnte vielleicht 1.000. Ja, das passt in mein Budget. Ich habe schon lange kein Budget mehr. Ich wirtschafte nicht mehr aus diesem Geldbeutel, obwohl der ziemlich dick ist. Ich wirtschafte aus Gottes Portemonnaie. Aus Gottes Portemonnaie. Es macht gar keinen Sinn mehr, ja? Unsere Gemeinde ging durch einen Engpass letzten Monat. Meine Kassiererin sagt, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ne? Sag ich, tu wie ich, glaub Gott. Aber ich habe das schon zu Herzen genommen und habe gebetet. Und ich habe die Gemeinde überhaupt nichts gesagt. Ich habe nur gewusst, Gott will, dass ich was tue. Habe einfach 500 Euro zusätzlich. Kein Ding. Der hat mein Leben gerettet. Der hat mich aus Sünde geholt. Ihr hättet mich nicht gemocht, wenn ihr mich gekannt habt vor meiner Bekehrung. Gott hat alles, was ich habe, verdanke ich Gott alles. Was sind 500 Euro? Ich habe es einfach schnell gemacht. bin in Urlaub gefahren mit drei Jungs aus der Gemeinde. Auf dem Weg zum Flughafen ruft meine Frau an. Sie sagt, bist du allein? Sag ich, nee. Sag, mag das nicht auf laut ist, ja? Sag, okay. Sag, was ist? Ich habe gedacht, was Schlimmes ist passiert oder so. Sitzt du hin? Sag ich, ja, ich sitze im Auto. Ich habe gedacht, was Schlimmes kommt oder so. Ich war nicht sicher. Sie sagt, ich habe die Post geholt. Da war ein Kuvert drin, in Briefkasten. Stand nur Randy Lauchs, total falsch buchstabiert, als ob ein Zweitklässler das geschrieben hat oder so. Randy Lauchs, 600 Euro in mein Briefkasten. Solche Dinge sind für mich, ich will nicht prahlen, das ist Gottes Güte, es sind fast Alltag. Also, es geschieht mir ständig. Nicht immer 1600, manchmal mehr, manchmal weniger. Ich freue mich über 10 Euro. Ich freue mich über, wenn jemand mich einlädt. Ja? Ich freue mich, wenn ich einladen darf. Ja? Neulich war ich im Restaurant. Da war ein dabei, ich habe gewusst, er hat kein Geld. Da habe ich gedacht, ich kann unmöglich für den zahlen und die anderen nicht. Wir waren 10 Leute. Und alles mal 10 ist eine größere Summe. Ich war bereit, ich habe meine Karte in der Hand gehabt und wollte es machen, aber da war einer schneller. Hat für alle bezahlt. Bereitschaft. Großzügig. Frei werden. Von dem schnörden Mama. Halleluja. Das passiert nicht nur Pastoren oder Prediger. Das passiert jeder, wo sich da auf diese Abenteuer mit Gott geht. Ich weiß, ihr werdet bald umsehen und ich sage das nicht deshalb oder so, ja. Aber ich bin fest der Überzeugung, dass viel von uns Menschen, wir haben uns ausgeruht bei der Zehnte. Und Gott sagt, hey, wirklich, willst du den Rest deines Lebens vielleicht aufrunden, aber 10%, 11%? Oder habt ihr nicht größere Ziele? Willst du nicht größere Dinge? Überlege mal, du hast angefangen zu geben, du hast angefangen, 10 zu bezahlen, hast du 2.000 Euro verdient hast. Ja, jetzt ist es Doppelte. Und gibt es immer noch nur 10%. Ich weiß, ich rede hier zu Gottes Elite, okay? Die meisten Christen machen nicht mal annähernd, was unsere Gemeinden, ich rede von eurer Gemeinde, unserer Gemeinde. Aber das ist nicht unser Maßstab, was andere Christen machen, sondern was ist bei Gott möglich, wenn wir all in sind. Prüfe mich, sagt er. Und nicht nur Geld, unsere Zeit ist viel wertvoller. Viel wertvoller. Pastor kommt und sagt, überleg, bete, ob du das und das. Weiß nicht, ich bin bis oben hin. Da muss man auch Gott vertrauen. Mit unserer Zeit. Ja? Und nicht so ängstlich sein, der will mir was wegnehmen. Der Prinzip für Zeit gilt genauso wie mit Geld. Wenn wir in Gottes Reich Zeit investieren, er macht ein Wunder, dass wir die anderen Sachen erledigt bekommen und viel schneller und viel besser. Ja? Nimm die Prinzip auf Geld und versuch es auf Zeit. Funktioniert genauso. Und eure Talente. Und das, was ihr habt. Halleluja. Darf ich euch beten. Danke, Vater. Du hast das größte Opfer gegeben und wir sind deine Kinder und wir werden nie das aufbringen, was du aufgebracht hast. Das war einmalig. Aber du hast was vorgelebt, du hast was einen guten Weg gezeigt, was unser Herz am Ende vorbereitet für Ewigkeit und was du durch jeden Einzelnen, du wirst eine Gemeinde, wo herrlich ist, wo niemand sagt, ja, das ist meins, ich halte das so fest, sondern Herr, wenn du sprichst, dann bin ich gehorsam. Und nimm jeder, wo er steht, an der Platz, wo er steht, und hol ihn dort ab, Herr, und lass ihn guten Erfahrungen machen mit dir, gute Erfahrungen mit Glauben, so dass wir immer mehr dir vertrauen lernen. Ja, du hast mich über lange Zeit diese Dinge beigebracht und deswegen vertraue ich dich so heute. Es war nicht über Nacht. Ich habe Angst, ich habe gezweifelt, ich war nicht gehorsam, ich habe so viel verpasst, aber du bist treu. Halleluja. Segne jeden hier. Wenn jemand hier ist, der sagt, das, was er redet, das klingt so fantastisch. Ich weiß nicht mal, wer Jesus ist. Ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Dann bist du hier heute, weil Gott dich in seine Familie haben will. Er will, dass du in den Genuss kommst von Leben und Leben in Überfluss. Freude, Friede, Sünden vergeben und dass du andere Menschen vergeben kannst. Frei von diesem Gefängnis, von Unvergebenheit, von Bitterkeit, von frei von Geiz, wo man geneigt ist, jeden Cent umzudrehen, und weil du in Angst lebst für deine Existenz. Gott sagt, ich bin deine Quelle. Und du wirst mich nie ausschöpfen und ich werde dich nie hängen lassen. Halleluja. Halleluja. Wenn du hier bist und sagst, ich will Jesus vertrauen, ich will ihm mein Leben anvertrauen, dann wird jeden in der Ruhe hier einfach deine Hand hochstrecken und ich werde niemanden bloßstellen, aber du willst Jesus dein Leben anvertrauen. Allererst einmal, ist ja jemand, kann ich so gut sehen, und ja, ihr zu Hause auch, ja, natürlich. Ja, jemand ist dazu gesessen und du hast nicht gedacht, du hörst heute in Predigt an, aber bist einfach ins Wohnzimmer reingelaufen und bist in den anderen zugesessen. Ja, ich rede mit dir. Mhm. Da, wo du bist, streck deine Hand. Sag, Herr, ich gebe dir mein Leben. Ich vertraue dir mein Leben an. Er kommt und macht Wohnung in dir. Er macht in dir seine Wohnung und wohnt mit dir für immer. Halleluja. Und erzähl deinen Freunden, was du getan hast oder was du machen möchtest. Wir sind eine Familie, wir helfen einander, in Glauben zu wandeln. Wir stützen einander, wir erinnern einander, wir ermahnen einander. Wir sind eine Familie, wir leben wie eine Familie. Halleluja. Und ich danke dir, Vater, dass dieses Samen, wo heute ausgestreut ist, ja, dass du es gebrauchen wirst. In Jesu Namen. Amen.